Hallo und guten Abend im schönen Monat Juni, der uns Appetit auf Sommer, Sonne und Urlaub macht.
Mama, mach doch mal das Radio lauter.
Es war im Sommer 69 und ich war zum ersten Mal verliebt. Ich war noch nicht mal 6 und meine erste Liebe hieß Musik. Bei uns zu Hause war das Radio an den ganzen Tag. Und fast bei jedem Lied hab ich andauernd nur gesagt: Mama, Mama, mach das Radio lauter, da kommt grad das beste Lied der Welt. Oh, hör mal, Mama, mach das Radio lauter, da kommt grad das Lied, das mir total gefällt. Es war im Sommer 79 und ich sang in meiner ersten Band. Doch hatte ich für die Schule leider nicht mal halb so viel Talent. Ich weiß, du wolltest immer bloß das Beste nur für mich. Doch jetzt sing ich im Radio dein Lied und nur für dich. Mama, Mama, mach das Radio lauter, da kommt grad das beste Lied der Welt. Oh, hör mal, Mama, mach das Radio lauter, ich könnt schwören, dass dir das Lied gefällt. Mach das Radio lauter, da kommt grad das beste Lied der Welt. Oh, hör mal, Mama, mach das Radio lauter, ich könnt schwören, dass dir das Lied total gefällt. Ich sing im Radio und im Fernsehen nur für dich. Und irgendwie sing ich noch irgendwann für Deutschland beim Grand Prix. Mach das Radio lauter. Mama, mach das Radio lauter. Mama, Mama, mach das Radio lauter. Kommt grad das beste Lied der Welt. Oh, hör mal, Mama, mach das Radio lauter, ich könnt schwören, dass dir das Lied gefällt. Mach das Radio lauter, da kommt grad das beste Lied der Welt. Oh, hör mal, Mama, mach das Radio lauter, ich könnt schwören, dass dir das Lied total.
Viele Münsteraner und Gäste aus dem In- und Ausland stehen noch unter dem Eindruck des Katholikentages vom 9. bis 13. Mai in Münster. Der 101. Deutsche Katholikentag steht sicherlich mit einem großen Ausrufungszeichen im Geschichtsbuch der Stadt Münster. Die Großveranstaltung der Katholiken mit ihren rund 90.000 angemeldeten Teilnehmern hat in den 5 Tagen eine einzigartig friedvolle und fröhliche Atmosphäre in die Stadt des Westfälischen Friedens getragen. Es war aber auch für alle etwas dabei. Open-Air-Gottesdienste, Programme für Kinder, Mitmachangebote, Betreuung für die Kinder, Inseln der Entspannung für die Eltern. Unter dem Leitwort »Suche Frieden« konnte jeder etwas Geeignetes für sich finden. Konzerte, Ausstellungen, Diskussionsrunden, Wanderungen, eine Wallfahrt nach Telgte, Aufführungen, darunter das traditionsreiche Historienspiel »Vivat Pax«, das Schauspiel zum Friedensschluss 1648. Auch die Politprominenz war vertreten. Angeführt durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel, weiterhin der Politikwissenschaftler Herfried Münkler, Umweltministerin Svenja Schulze, 3 Ministerpräsidenten, Armin Laschet, Winfried Kretschmann, Manu Dreyer, als Staatsoberhaupt aus dem Ausland der kolumbianische Staatspräsident und Friedensnobelpreisträger Manuel Santos. Münster steht für Toleranz. Auch dem kirchenpolitischen Sprecher der AfD, Volker Münz, wurde Raum gegeben.
Frieden in mir, Ruhe sanft und wahr. Frieden mit mir und meinen Gefühlen. Und so ging ich meinen Weg. Es war nicht immer leicht, in mein Herz zu sehen. Denn manchmal braucht die Wahrheit Zeit, einfach Zeit, sie zu verstehen. Wenn das Herz vor lauter Sehnsucht brennt, endlich vereint, ohne Zwang und Angst. Endlich vereint, so will ich leben. Niemals wieder diese Zweifel, und ich hab still gehofft, dass du mich verstehst. Denn manchmal braucht die Wahrheit Zeit, einfach Zeit, sie zu verstehen. Wenn das Herz vor lauter Sehnsucht brennt,
vor Sehnsucht brennt,
weil nur sie wenn das Herz,
ja, wenn das
vor lauter Sehnsucht brennt.
Ja, manchmal braucht die Wahrheit Mut, doch sie tut auch unwahrscheinlich gut.
Die Stadt Münster und ihre Bewohner wurden allenthalben gelobt für ihre Gastfreundschaft, für ihre Herzlichkeit und für die gute Organisation und, last not least, für die vielen Helfer, die dem Glaubensfest eine einmalige, fröhliche, friedliche Stimmung vermittelten. Einen Beitrag möchte ich Ihnen noch im Originalton bringen. Die brennenden, neuen und alten Themen wurden nicht ausgeklammert. Flucht und Vertreibung gestern und heute. Zurzeit sind ca. 65 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Bundeskanzlerin Merkel sagte unter anderem, kein Mensch möchte seine Heimat verlassen. Wer flieht, muss in der Regel gehen, sagte Erzbischof Ignatius Ayau Kaigama aus Nigeria. Die Ermland-Familie, also die Menschen, die aus dem in der Regel katholischen Ermland, Ostpreußen, hatten zu einem Podiumsdiskussionsgespräch eingeladen, Flüchtlinge heute und Vertriebene 1945. Es diskutierten Vertreter, Vertreterinnen der Ermland-Familie mit Mitgliedern der arabischsprachigen Christengemeinde Münster. Norbert Block, der Vorsitzende des Vereins der Ermland-Familie, stellte die Gesprächsrunde vor. Pfarrer Dr. Milet Abud, Münster, seit 2007 in Deutschland, ursprünglich aus dem Libanon, abgeordnet für die arabisch sprechenden Christen. Lothar Baumgart aus der Erlebnisgeneration, der 1945 aus dem Ermland flüchten musste. Weiterhin Hannes Aro aus Armenien, dann Syrien, sowie Olivia Block aus der Ermland-Familie in der dritten Generation der Heimatvertriebenen. Die Teilnehmer der Runde hatten die Aufgabe, etwas mitzubringen, das ihnen am Herzen lag. Dr. Abud hatte seine Bibel mitgebracht. Warum? Hören wir einmal seine Begründung.
Die Flüchtlinge haben mir geholfen, die Bibel erneut zu verstehen. Mit den Flüchtlingen habe ich entdeckt, dass die Bibel ist von den Flüchtlingen geschrieben ist. Abraham war Flüchtlinge, Josef war Flüchtlinge, das Volk von Israel auch Flüchtlinge, Exodus von Ägypten, von Haus der Sklaverei nach Israel. Und das Volk Gott auch vertrieben nach Irak, nach Babel. Das heißt, mit der Bibel, ich habe eine neue Seite meiner Spiritualität entdeckt. Die Flüchtlinge sind nicht in der Bibel am Rand. Die Flüchtlinge haben die Bibel geschrieben. Deshalb, die Bibel ist mein Freund und die Bibel hilft mir immer mehr im Engagement mit den Flüchtlingen einzugehen.
Hören wir kurz Lothar Baumgart.
Mein Name ist Lothar Baumgart, bin in Ostpreußen im Ermland vor dem Krieg geboren, im Kreis Braunsberg-Leis bei Mehlsack. Als Kleiner, meine Eltern hatten da einen landwirtschaftlichen, einen Schmiedebetrieb schon in der mehrfachen Generation. Ich kam als kleiner Junge erst nach Hannover zu Onkel und Tante und sollte vermutlich da auch erstmal aufwachsen, da die keine Kinder hatten. Aber es, wie der Krieg 1939 angefangen hat, kamen die ersten Bombenangriffe auf Hannover 1940 und es war im August. Die ersten Bomben, ich lag neben meiner Tante im Bett, sie war mit 40 Jahren an Herzschlag gestorben. So kam ich dann nach Ostpreußen zurück.
Die 22-jährige Hannes Aro stellte sich vor.
Ich komme aus Syrien, aber bin auch Armenierin, das, was ich immer erklären muss. Daher, ich habe zwei Muttersprachen, Armenisch und Arabisch. Die beiden Sprachen kann ich nicht unterscheiden, weil ich die beide als Kind zusammengelernt habe. Eine habe ich zu Hause benutzt und das andere in der Schule. In der Kirche habe ich auch auf Armenisch gebetet. Nachdem ich in Deutschland war, habe ich auch gelernt, auf Arabisch zu beten, weil ich gehöre jetzt zur Gemeinde der arabisch sprechenden Christen, der Pfarrer Abud gegründet hat. Ich habe heute was Armenisches mitgebracht, das ist ein Granatapfel und das bedeutet für alle Armenier. Das hat 365 Kerne drin, Zahl des Tages des Jahres. Und daher, das ist ein Symbol von Leben für uns alle Armenier.
Die Urgroßeltern wurden 1915 aus Armenien vertrieben und sind zu Fuß bis Syrien gekommen. Ihr Vater und sie sind in Syrien aufgewachsen. Sie mussten wegen des Krieges in Syrien nach Deutschland flüchten. Ihre Muttersprache ist Armenisch, die Umgangssprache Arabisch und jetzt lernt sie Deutsch.
Weil erst wenn man hierhin ankommt und keine Sprache kann, kann man sich schlecht integrieren. Das ist so eine Barriere erstmal, bis man alle Papier hat oder Genehmigungen, Aufenthaltstitel. Ja, mein erster so Zuhause war die Kirche, die arabische Gemeinde. Ich habe da wieder in Deutschland Freunde gefunden, bis ich Deutsch gelernt habe. Und jetzt ist das was anderes. Jetzt studiere ich schon mal. Man kann sehen, die Entwicklung, wie wir angefangen haben. Wir hatten auch in der Gemeinde wöchentlich mit Pfarrerabut mit Jugendlichen ein Treff und dann auch mit den Kindern. Wir haben auch die Kinder, die hier in Deutschland geboren sind und Araber sind. Also die müssten, wir haben zweiteilig die Erste, die hier hingekommen sind, die nur Arabisch können, und die hier geboren sind, die nur Deutsch können. Damit mussten wir auch umgehen, dass beide, also die Arabisch können, Deutsch lernen und die nur Deutsch können, ihre Muttersprache behalten.
Und weiter?
Mein Name ist Olivia Block, ich bin auch 22 Jahre alt, habe gerade mein Bachelorstudium Geschichte abgeschlossen. Meine Großeltern sind sowohl väterlicher als auch mütterlicherseits im Ermland geboren. Meine Großeltern väterlicherseits sind dann nach 1945 nach Westfalen gekommen, nach einem längeren Fluchtweg, und meine Großeltern mütterlicherseits sind im Ermland geblieben, haben dann die polnische Nationalität angenommen, und dadurch ist meine Mutter auch in Polen geboren und aufgewachsen. Und seit klein auf bin ich bei Treffen der Ermländer aktiv dabei, vor allem immer Ostern, da treffen sich die meisten Ermländer. Daher habe ich auch ein ermländisches Gesangbuch mitgebracht, das Lobet den Herrn. Dieses Lobet gehörte meinem Opa, das habe ich mir irgendwann mal genommen. Daher, ich glaube, das Schöne ist, dass ich nicht nur sehr viel mit den Liedern verbinde, die ich immer wieder bei Treffen der Ermland-Familie höre und singe, sondern dass ich weiß, dass da auch meine Vorfahren, meine Großeltern, meine Urgroßeltern ganz viel mit verbunden haben und auch viel Kraft aus diesen Liedern geschöpft haben.
Für viele unserer heutigen Zeitgenossen gehören der Islam und die arabische Sprache zusammen.
Die Sprache des Islam ist Arabisch. Die Sprache der islamischen Offenbarung ist Arabisch. Aber das heißt nicht, dass alle Muslime sind Arabisch. In Malaysia, sie sind Muslime, aber sie sind kein Araber. Auch im Nahen Osten, es gibt Menschen, die Araber sind, aber sie sind kein Muslime. Das heißt, wir sind Christen, ursprünglich, wir sprachen Aramäisch oder Syrisch oder Chaldäisch oder Koptisch oder Griechisch. Aber im Laufe der Zeit, wir sind arabisiert. Das heißt, wir benutzen die arabische Sprache in unserer Liturgie und in unserem Alltag. Aber es gibt auch Arabertum, sagt man. Arabertum, das heißt, das ist ein Konzept, ein Thema, wo Muslime und die Christen miteinander in einer Gesellschaft zusammenleben können. Das heißt, zum Beispiel im Libanon, beide Muslime und die Christen, beide sprechen Arabisch und beide leben in einem demokratischen System, politischen System. Das heißt, aber als unsere Gemeinde, wir haben gesagt, Gemeinde der arabisch sprechenden Christen. Warum diese Titel? Warum? Weil wir kommen alle aus den arabischen Ländern. Und wir haben zu Hause, viele von uns sprechen Aramäisch oder Chaldäisch oder Syrisch. Wo? Zu Hause. Aber in Schule oder in Gesellschaft, sie sollen Arabisch sprechen. Die Muttersprache ist zu Hause, wir sprechen diese Muttersprache zu Hause, aber draußen mit den Menschen, wir sollen die arabische Sprache benutzen. Deshalb, wir haben zwei Sprachen, die Muttersprache und die Sprache unserer Gesellschaft. Aber die Christen waren immer offen für die arabische Sprache.
Wie geht nun Christentum und arabische Sprache zusammen?
Nehmen wir die arabische Renaissance, An-Nahda, im 19. Jahrhundert, fast alle Verfasser sind Christ. Und sie haben die arabische Sprache renoviert, modernisiert. Und vor der Islam, es gab Christen, die Arabisch sprechen könnten. Vor der Islam. Weil im Orient, es gibt Christentum mit verschiedenen Färben. Griechisch, Syrisch, Aramäisch, Assyrisch und Arabisch. Aber wir haben gesagt, arabische Gemeinde, weil fast alle Menschen kommen aus den arabischen Ländern. Aber in der Kirche zum Beispiel, wir feiern auf Arabisch, manchmal auf Chaldäisch und manchmal auf Syrisch.
Ja, danke.
Ja. Das heißt nicht, Arabisch heißt Muslime.
Ja.
Es gibt Araber, die nicht Muslime sind.
Es gibt in den arabischsprachigen Ländern evangelische, katholische und orthodoxe Christen. Der Gesprächsleiter Dr. Peter Herrmann schwenkte nun über zu den katholischen Christen aus dem Ermland, den vertriebenen Ostpreußen. Lothar Baumgart erzählt:
Nochmal, ich meine, die Front rückte immer mehr von Osten Richtung Westen. Es kamen Flüchtlinge, es kamen Soldaten, es kamen alles, was das Herz begehrt, kam von da. Und alle wollten irgendwie etwas Unterkunft haben. Wir hatten das Haus voller Leute. Und dann kamen, es war ja auch sehr kalt, da sehe ich nicht auch einmal, da trugen Soldaten in unser Haus Kinder rein, die waren wie ein Brett gefroren, waren erfroren und nebenan waren gefangene Soldaten, da waren unter anderem auch zwei Ärzte aus Frankreich dabei und ein Priester und die haben die Kinder wieder zur Lebung gebracht. Also was da alles zusammen in den Häusern war, war schlimm. Und dann die Leute, die aus dem Osten waren, hatten meistens halt auch kein Futter für ihre Pferde. Dann gingen die uns in die Scheunen, in die Stallungen, holten sich Getreide, holten sich Stroh, holten sich alles für ihre Pferde. Wir hatten in unserem Wohnzimmer in einer Ecke 5, 6, 7 Säcke voll Getreide, damit die uns nicht... Wir hatten ja auch schon das Ziel im Hinterkopf vermutlich, wir müssen auch flüchten. Und das war jetzt so weit, dass so viele Leute kamen, die Russen schossen mit Bordwaffen ins Ort rein. Unser Pfarrer war an Beerdigung, Leute beerdigt. Ich war als kleiner Messdiener dabei. Es war also ein grauenhafte Stimmung in dem Ort. Und dann am 10. Februar, nach Samstag am Mittag, ging es durch die Presse, wir müssen die Heimat verlassen. Ich muss sagen, ich war als Kind ein bisschen froh, weil ich schon so viel Angst hatte mit den Bomben, die bei uns ums Haus rumfielen und was alles kaputt war. Es war genau nach Mittag um 3 Uhr. Vater hat die Tiere angespannt und es ging Richtung Norden, nicht Richtung Westen, weil die Straßen alles verstopft waren. Dann kamen wir noch an einen Bauernhof meines Großonkels vorbei, die standen da am Hof, ich sehe sie noch wie heute, da sagt meine Eltern, flüchtet ihr auch, sagt mein Großonkel, die Tante, wir bleiben hier. Und die Russen haben und die Polen haben sie kürzlich alle beide totgeschlagen. Dann ging es weiter, die erste Nacht in einer Scheune geschlafen, da war für mich die Fluchtspannung schon weg, da habe ich nur noch geheult und nur noch gefroren. Es war ja teils 20 Grad Kälte in einer offenen Scheune so ungefähr. Und dann ging es Richtung weiter Heiligenbeil, ans frische Haff. Da trafen wir unseren Ortspfarrer mit seinen 5 Angestellten. In Ostpreußen hatten die katholischen Priester, die Pfarrer, einen großen Bauernhof dabei. Da lebten die auch teilweise von. Aber noch eine Sache zurück, wie diese vielen Flüchtlinge bei uns im Haus waren, da wurde abends in der Gemeinschaft der Rosenkranz gebetet. Das Ermland ist ein katholisches Gebiet in Ostpreußen.
Thank you.
ging es nun weiter? Der Flüchtlingstreck war am zugefrorenen, frischen Haff angekommen. Lothar Baumgart.
Jetzt ging es Richtung frisches Haff. Man kann sich nicht vorstellen, das war ja schon 10. Februar drüber, das Wasser war schon nicht, das Eis nicht mehr so gefroren. Und so brachen viele, viele Leute ein. Zum Glück ist das frische Haff nicht so ganz tief, 2 bis 3 Meter. Aber wenn man über die Fläche fuhr, da waren eingebrochene Wagen, tote Menschen, tote Pferde und also nur Chaos. Und bevor man aufs Eis fuhr, mussten die Leute noch alle teils die Sachen aus dem Wagen abgeben, weil das zu schwer war. Es waren endlose Sachen mit Möbeln. Jeder nahm sich noch irgendwie seine Lieblingssachen mit. Und dann auf dem Eis, wir waren 3 Tage und 2 Nächte, herrlicher Sonnenschein, klirrende Kälte und die Russen schossen mit Bordwaffen in die wehrlosen Menschen rein. Das einzige Schutz war das Pferd. Und dann, das war schon ganz schlimm, und vom Festland flogen noch die Granaten. Ich sehe mich noch vorne im Pferdewagen sitzen, da flog eine Granate auf den Wagen vor uns, ein großer Schrei, alle Leute tot. Uns riss es im Pferd den Bauch auf, das war eine tragende Stute, das Fohlen lag daneben, die Deichsel war weg und das andere Pferd hatte ein verletztes Bein. Ja, was machen? Unser Fahrer hatte an seinem Pferdewagen, hat 3 Pferde, gab er uns 1 ab. Es waren viel Pferde da, aber das waren Pferde, die hatten nur Schilf und Eis gefressen, da war kein Power drin. Und wir waren, wie gesagt, 3 Tage und 2 Nächte auf dem Eis. Wenn ich dann auch darüber nachdenke, diese endlosen Trecks, es waren 3 lange Schlangen, die zogen sich über das Eis. Das von da aus, von Heiligenbeil bis auf die westliche Seite, waren so knapp 50 Kilometer. Es ging und ging nicht voran. Und den letzten Abend wollten alle ja raus aufs Festland. Und da schrie unser Vater, wir gehen unter. Eine Eisscholle senkte sich schon und im letzten Moment hatten die Pferde noch die Kraft, wir kamen noch von der Eisscholle runter. Und an dem Abend, wie wir da auf das Festland kamen, wie ich als Kind mit meinen jungen Jahren unter meinen Füßen das erste Mal Sand spürte, also Heiligabend kann nicht schöner gewesen sein. Das kann man sich vorstellen, was als Kind, was wir erlebt haben, da würde heutzutage jedes Kind 2 Psychologen bekommen. Und das sitzt meiner Ansicht bis ins hohe Alter noch fest.
Die Flucht ging weiter nach Pommern, nach Stolp. Die Familie wurde auf einem kleinen Bauernhof, 9 Menschen in einem kleinen Wohnzimmer, einquartiert. Am 1. März kam die Familie an und am 8. März wurden sie von der russischen Armee überrollt. Lothar Baumgart.
Die ersten, die Front, das waren nette Menschen, aber so nach ein paar Tagen, dann kamen die Banditen, wie man sagt. Vergewaltigung, Verschleppung, also es war ganz grauenhaft. Und Tötung, erschossen die Leute. Und wir wohnten in dem Haus, wohnte eine Mutter mit 3 jungen Mädchen und 1 Junge. Der Junge war 10 Jahre, die Mädchen waren so kurz vor 20. Dann kamen jeden Abend die Russen fast jeden Abend rein und liefen über unsere Füße. Wir schliefen ja mit im kleinen Wohnzimmer, vielleicht 4x4 Quadratmeter, und gingen dann rein. Was da los war, kann man sich ja vorstellen, nicht? Meine Mutter war damals 34. Ja, sie ist aber später, wie wir älter waren, wir wussten als Kinder gar nicht, was das war. Dann sagte ja, meine Mutter sagt, die Mädels sind alle gestorben an Geschlechtskrankheiten und allen solchen Sachen. Also es war furchtbar, was da die Mütter und Frauen erlebt haben. Oder ich denke an meine Tante, ging mit 5 Kindern auf die Flucht. Ich sehe sie noch im Elternhaus im Ostpreußen stehen. Eine Frau mit 5 Kindern kam im Westen an, hat alle 5 Kinder im Schnee eingescharrt, alle erfroren. Was haben die jungen Mütter mit? Die andere Tante wurde auf dem Haff angeschossen, 3 Kinder gestorben, 3 weg. Und die andere Tante kam, die war noch damals in Ostpreußen geheiratet, ich war es auf der Hochzeit noch, mit 6 Jahren, kriegte noch ein kleines Baby, die kam dann nach Dänemark ins Lager, das Kind ist im Lager verhungert. Also man kann sich nicht vorstellen, was die grausamen Sachen waren. Und dann waren wir in dem Ort in Granzin bei Stolp, Chaos. Den kamen die Russen rein, nicht am Tag einmal, 5-mal, Uhr dabei. Meine Mutter hatte mir unsere Schmucksachen hier als Kind hin eingenäht und in so eine kleine Weste. Und dann sehe ich noch, wie heute kamen Russen rein und schossen in die Decke. Ich sage, Mutter, gibst du doch, wie Kinder sind. Sei still, sei still. Ja, also wenn man dieses Chaos als Kind erlebt hat, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und dann waren ja nur Frauen alleine mit Kindern. Die Männer waren, mein Vater war der Einzige dabei, der war 41 Jahre. Es ergab sich so, wir hatten einen kriegswichtigen Betrieb und er musste zu Hause bleiben. Aber auf der Flucht, morgens war er weg, abends war er da. Er hatte uns von Weitem immer beobachtet, wo unser Wagen war. Es kam am Tag zwei, dreimal oder mehrmal so ein Volkssturm. Da wurden die Leute von 16 bis 60, die Männer, mitgenommen. Das war also grauenhaft. Die Frauen waren nur auf sich alleine angestellt.
Pfarrer Dr. Milet Abud konnte Ähnliches von der Flucht der Syrer bestätigen. Er sagte, das Leiden verbindet uns. Die Menschen sind traumatisiert. Das Leitwort des Münsterschen Kirchentages lautete: Suche Frieden. Ich denke mal, die meisten Menschen suchen Frieden. Und es könnte so leicht sein, wenn sich die Welt die Worte der deutschen Heimatvertriebenen in ihrer Charta von 1950 zu Herzen nehmen würden, die da lauten: Wir Heimatvertriebenen verzichten auf Rache und Vergeltung. Dieser Entschluss ist uns ernst und heilig, im Gedenken an das unendliche Leid, welches im Besonderen das letzte Jahrzehnt über die Menschheit gebracht hat. Wir werden jedes Beginnen mit allen Kräften unterstützen, das auf die Schaffung eines geeinten Europas gerichtet ist, in dem die Völker ohne Furcht und Zwang leben können. Wir werden durch harte, unermüdliche Arbeit teilnehmen am Wiederaufbau Deutschlands und Europas. Wir haben unsere Heimat verloren. Heimatlose sind Fremdlinge auf dieser Erde. Gott hat die Menschen in ihre Heimat hineingestellt. Den Menschen mit Zwang von seiner Heimat zu trennen, bedeutet, ihn im Geiste töten. Wir haben dieses Schicksal erlitten und erlebt. Daher fühlen wir uns berufen zu verlangen, dass das Recht auf die Heimat als eines der von Gott geschenkten Grundrechte der Menschheit anerkannt und verwirklicht wird.
Wenn man Abschied nimmt, geht nach unbestimmt, mit dem Wind wie Blätter wehen.
Singt mit Abschiedslied, das sich im Fernweh dreht, im Horizont Salz und Teer.
Wer singe Püngel schnürt, Zög, wo er hingehört, er twinnet auch vor, nicht nur Eizus.
Man lässt vieles hier, Freund, ich danke dir für den Kuss, den letzten Gruß.
Ich will weitergehen, keine Tränen sehen, so ein Abschied. Niemals geht man so ganz. Irgendwas von mir bleibt hier. Es hat seinen Platz immer bei dir.
In Zukunft sieht
Marnem Vagabund, dort hätt's nit wund, flieg ein Stück mit, ob singem weg.
Doch dann lass mich los, sieh, die Welt ist groß, ohne Freiheit bin ich fast schon wie tot.
man so ganz. Irgendwas von mir bleibt hier. Es hat seinen Platz immer bei dir.
Verspreche hier, bin zurück bei dir, wenn der Wind von Süden weht.
Ich sag nicht leb wohl, das Wort, das klingt wie Hohn.
Völlig hohl, macht jo.
Sieh, ich weine auch, Tränen sind wie Rauch, sie vergehen. Man so ganz. Irgendwas von mir bleibt hier. Es hat seinen Platz immer bei dir. Niemals geht man so ganz. Irgendwas von mir bleibt hier.
Ich hatte ihn in der letzten Sendung im Mai vom Empfang des Präsidenten des Bundes der Vertriebenen, Dr. Bernd Fabricius, berichtet und einige Passagen aus seiner Ansprache zitiert. In der Mai-Sendung hatte ich ihn ebenfalls versprochen, aus den Grußworten der gleichzeitig anwesenden Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel, zu zitieren. Hören wir die Bundeskanzlerin am 17. April 2018 beim Empfang des BDV-Präsidenten Dr. Bernd Fabricius.
Meine Teilnahme gehört schon fast als Tradition zu diesem Jahresempfang. Ich komme immer wieder sehr gerne, weil es mir auch ein sehr persönliches Anliegen ist. Mir liegt sehr daran, immer wieder deutlich zu machen, dass der Bund der Vertriebenen bei der Bundesregierung ein offenes Ohr hat. Und dass auch in dieser Legislaturperiode das genauso sein wird. Und damit wir uns das auch glaubt, haben wir das auch im Koalitionsvertrag bekräftigt. Jede Bundesregierung hat eine besondere Verantwortung gegenüber deutschen Heimatvertriebenen und gegenüber den deutschen Heimatverbliebenen, die als deutsche Minderheiten in ihren Heimatregionen leben. Deren Anliegen zu einem Anliegen der Bundesregierung zu machen, und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern ganz praktisch, wer könnte das besser als der BDV-Präsident selbst? Das Schicksal von Vertriebenen braucht besondere Aufmerksamkeit. Ihre Lebensleistung und ihr kulturelles Erbe verdienen unsere besondere Wertschätzung. Und Wertschätzung kommt ja nicht von ungefähr. Sie setzt zuerst einmal Erinnerungen voraus. Erinnerung aber läuft Gefahr, mit der Zeit zu verblassen. Erst recht, wenn wir immer weniger Zeitzeugen in unserer Mitte haben. Und deshalb braucht Erinnerung konsequente Förderung. Heimatbewusstsein hat dann eben, und deshalb ist uns dieses Heimatbewusstsein so wichtig, auch etwas mit Selbstbewusstsein zu tun. Heimat ist Teil persönlicher Identität. Heimat ist zugleich Zugehörigkeit. Sie bedeutet Zusammenleben und Zusammenhalt in einer Gemeinschaft, die sich gleichen Werten verpflichtet sieht. Und in diesem Sinne sind unter Heimat nicht nur bestimmte Orte und Landschaften zu verstehen, es geht auch und vor allem um Menschen und ihre Gemeinschaft, um ihre Sehnsucht nach einem friedlichen und gedeihlichen Miteinander.
Man möchte den heutigen Flüchtlingen und Vertriebenen eine ebenso verständnisvolle Politspitze wünschen, wie es die deutschen Heimatvertriebenen in der deutschen Bundeskanzlerin gefunden haben. Wir wünschen auf jeden Fall den Syrern eine glückliche und friedliche Heimkehr. So, und damit wären wir wieder am Ende unserer Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo angekommen. Sie hörten am Mikrofon Roswitha Möller und in der Technik Lukas Wünnemann. Unsere nächste Sendung läuft wie immer am ersten Sonntag im Monat, das ist der 1. Juli um 19 Uhr, gleich nach den Nachrichten. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
Im Grautag zur Hölle, tausend Meilen unter Meeresgrund. Champagner wird getrunken, es feiern die Halunken, Betrüger und so mancher Schweinehund. Der Waffenlieferant, der Bodenspekulant und auch ein Kardinal, ein Glas in jeder Hand. Verwöhnt von scharfen Frauen und bis zum Hals in Geld, sie schicken eine Message an die Welt. Schöne Grüße aus der Hölle, hier geht es ab, ihr glaubt es kaum. Hier ist nix mit Einzelzelle, hier steckt der Bär, es ist ein Traum. Schöne Grüße aus der Hölle, und wenn ihr recht schön dämlich seid, dann übt ihr alle weiterhin treu und Redlichkeit. Schieber und ihre Rechtsverbieger ziehen sich grinsend die Havannas rein. Sie zeigen sich die ganzen gemogelten Bilanzen und kriegen sich vor Lachen nicht mehr ein. Party bei Tag und Nacht und das in Saus und Braus. Und blonde Luder ziehen nicht nur die Bluse aus. So haben's alle gern vom Immobilienhai bis zum Boss der Sittenpolizei. Aus der Hölle, hier geht es ab, ihr glaubt es kaum. Hier ist nix mit Einzelzelle, hier stirbt der Bär, es ist ein Traum. Schöne Grüße aus der Hölle, und wenn ihr recht schön dämlich seid, dann übt ihr alle weiterhin Treu und Redlichkeit lernen. Rappelvoll, es boomt die Schweinerei. Und am Himmel hängt ein Schild: Hier sind noch Zimmer frei. Schöne Grüße aus der Hölle. Hier geht es ab, ihr glaubt es kaum. Hier ist nix mit Einzelzelle. Hier steckt der Bär, es ist ein Traum. Schöne Grüße aus der Hölle. Und wenn ihr recht schön dämlich seid, dann übt ihr alle weiterhin Treu und Redlichkeit. La 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 la
wir sind immer noch gut, immer noch gut. Wir sind immer noch gut genug, uns macht keiner etwas vor. Ja, wir sind immer noch gut, immer noch gut. Wir sind immer noch gut, immer noch gut genug. Oh. Wenn dir dein Chef sagt, wir brauchen dich nicht mehr, obwohl du 40 Jahre da warst. Du wirst zu alt und ein Junge, der muss her. Dann weiß ich, hier läuft etwas schief. Wir sind immer noch gut, immer noch gut. Wir sind immer noch gut genug, uns macht keiner etwas vor. Ja, wir sind immer noch gut, immer noch gut, wir sind immer noch gut, immer noch gut genug. Oh. Wenn dir eine Frau sagt, du wirst nicht mehr geliebt, oh. Wo ist denn da denn das Problem? Oh. Sag ihr, du kannst noch, solang's noch Frauen gibt, oh. Frauen, die auf echte Männer stehen. Wir sind immer noch gut, immer noch gut. Wir sind immer noch gut genug, uns macht keiner etwas vor. Ja, wir sind immer noch gut, immer noch gut. Wir sind immer noch gut, immer noch gut genug. Na, 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 na. Wir sind immer noch gut genug, uns macht keiner etwas vor. Ja, wir sind immer noch gut, immer noch gut. Wir sind immer noch gut, immer noch gut genug. Wir sind immer noch gut, immer noch gut. Wir sind immer noch gut genug, uns macht keiner etwas vor. Ja, wir sind immer noch gut, immer noch gut. Wir sind immer noch gut, immer noch gut genug. Wir sind immer noch gut, immer noch gut. Wir sind immer noch gut.